Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das mich bewegt schon seit langer, langer Zeit und auch immer wieder in meinem Alltag. Und das Thema hat mit Kommunikation zu tun. Kommunikation ist gar nicht mal so einfach. Also ich bin verheiratet seit 6 Jahren, seit 8 Jahren in einer Beziehung mit meiner Frau. Und ich merke, da kann ganz viel schief gehen, wenn das, was als Botschaft rausgesendet wird, beim Empfänger anders ankommt, als es ankommen soll, oder ich absichtlich eine Botschaft sende, die blöd ankommen soll, weil ich gerade genervt bin. Man sagt so in der Wissenschaft, dass 50-40% der Kommunikation falsch verstanden wird, wenn man ein ganz normales Gespräch hat, was friedlich ist. Dann kommen 40-50% von dem, was gesagt wird, anders beim Empfänger an, als ich es eigentlich meine. Wenn man im Streit ist miteinander, steigt die Zahl auf 80% der Kommunikation, die falsch verstanden werden kann. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, dass du was sagst und hast das Gefühl, was kam beim Gegenüber an, dass es so falsch verstanden wurde. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen und das Thema heißt: Rede, dein Knecht hört. Rede, dein Knecht hört. Wer von euch weiß schon, um welche Bibelstelle es gehen könnte, der darf einmal die Hand heben. Sehr schön, wir haben so ein paar Vermutungen. Wenn du es nicht weißt, keine Angst, wir gehen ja genau darauf heute ein. Rede, dein Knecht hört. Ich möchte heute mit dir über die Geschichte aus 1. Samuel Kapitel 3 sprechen. Und da geht es um den Namensgeber des Buches Samuel. Und da möchte ich mit dir kurz reinlesen in die erste Bibelstelle, nämlich folgende. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Wir lesen jetzt in diesem ersten Vers schon von 2 Personen und lernen die kennen. Ich möchte dir kurz diese 2 Personen vorstellen. Die erste Person, von der wir lesen, ist Samuel. Samuel ist ein junger Mann, der im Tempel des Herrn arbeitet und er wurde als Kind für Gott geweiht. Und wie es dazu kam, ist folgend: Hannah, das ist die Mutter von Samuel, war eigentlich eine Frau, die keine Kinder kriegen konnte. Ihr Mann Elkanah hatte noch eine zweite Frau, Peninna. Und Peninna hatte Kinder im Gegensatz zu Hannah. Und Peninna hat Hannah geärgert und das hat auf Dauer, wenn du es dir vielleicht vorstellen kannst, wenn du immer wieder den wunden Punkt von jemand anderem triffst, sehr viel Schmerzen im Herz von Hannah verursacht. So dass Hannah an einem Tag im Tempel des Herrn ist, auf den Knien am Weinen und sie redet, ohne Worte laut auszusagen, aber ihre Lippen bewegen sich. Und da kommt Eli ins Spiel und dieser Eli denkt, Hannah wäre betrunken im Tempel des Herrn und spricht sie darauf an und Hannah erklärt ihm, was los ist. Und sie sagt, ihr Wunsch ist es, schwanger zu werden, aber sie kann es nicht. Aber wenn sie schwanger werden würde, würde sie ihr Kind dem Herrn weihen. Und Eli spricht Segen über sie aus und Hannah wird schwanger und bekommt den Sohn, den sie Samuel nennt. Weißt du, was Samuel bedeutet? Gott hört. Gott hört. Halleluja. Gott hört nicht nur Hannah, sondern Gott hört auch dich heute hier. Und ich weiß nicht, mit welchem Herzensanliegen du heute hier bist oder was dich bewegt, aber da ist ein Gott, der hört dich. Das ist schon mal die erste Ermutigung. Wie cool ist das? Und Hannah weiht ihren Sohn Gott. Und sobald der Sohn entwöhnt ist, also nicht mehr Muttermilch braucht, gibt sie ihn in den Tempel des Herrn. Aber sie besucht ihn immer mindestens einmal im Jahr und sieht ihn dann am großen Versöhnungstag zum Beispiel. Und ob sie ihn mehrfach besucht hat, das weiß ich nicht, das steht nicht im Text, aber mindestens einmal im Jahr. Und das Geniale ist, Gott segnet sie nicht nur einmal mit Samuel, sondern sie bekommt noch 3 Söhne und 2 Töchter. Ey, Gott ist ein Gott, der gerne gibt, im Überfluss. Und die zweite Person, die du und ich kennenlernen, ist Eli. Eli ist Priester schon seit langem im Tempel des Herrn. Und Eli ist auch dafür bekannt, dass sein Herz für Gott brennt. Aber leider hat er 2 Söhne, die ganz anders drauf sind als er. Söhne, die sich zum Beispiel am Tempel essen, am Fleisch und am Brot, was für Gott geweiht ist, bedienen. Söhne, die die Menschen beklauen, die geben. Ganz ungerechte Söhne. Und deswegen wurde über Eli das Urteil ausgesprochen, dass er dafür, dass seine Söhne ungerecht handeln, bestraft wird. Er und seine ganze Familie. Und dann kommt da noch dieser Spruch oder diese Stelle vor, dass es in jener Zeit nur noch selten vorkam, dass Gott zu einem Menschen spricht und ihm etwas offenbart. Vielleicht zur Einordnung, Samuel, die Bücher Samuel kommen, bevor der erste König geweiht wurde. Es gibt keinen König für das Volk. Und diese Geschichte steht kurz nach der Richterepoche. Vielleicht, damit du dir die Richter kurz vorstellen kannst, wir lesen von Menschen, die dann eingesetzt werden, wenn richtig ordentlich was schiefgegangen ist. Und wenn du so durch Richterbuch liest, dann siehst du so eine Abwärtsspirale vom Volk Israel. Es wird eigentlich immer brutaler und immer schlimmer, sodass wir diese Aussage lesen, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott hat keine Rolle mehr gespielt für die Leute und sie wollten tun, wonach ihnen ist. Und in dieser Situation befindet sich die Geschichte, die du und ich heute angucken. Gott redet nur noch wenig zum Volk. Nicht, weil Gott sich nicht nach dem Volk sehnt. Die ganze Bibel spricht von einem Gott, der den Menschen begegnen will. Aber weil der Mensch Gott nicht mehr sucht. Ich glaube, wir leben in so einer ähnlichen Zeit heute, oder? Wir hören Gottes Stimme nicht mehr viel, weil wir Gott auch nicht mehr so viel suchen. So, der Mensch ist zu seinem eigenen Gott geworden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das Übernatürliche so wenig Bedeutung hat wie Ewigkeiten schon nicht mehr. Ich glaube, noch nie waren wir an einem Punkt, wo Menschen so wenig an etwas Übernatürliches glauben. Der Mensch hat immer an was Übernatürliches geglaubt und jetzt bin ich selbst zum Gott geworden. Ich mache, was mir gefällt, was sich gut anfühlt, was mir passt und alles andere, da kannst du mal weg von gehen. Meine Wahrheit ist meine Wahrheit, da hat mir keiner reinzureden. Und wir haben Gott abgelöst mit unserem Selbst. Und deswegen glaube ich, ist es voll gut, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Rede, denn dein Knecht hört. Ich möchte jetzt mit dir eine längere Textpassage lesen und ich mute dir das zu, dass wir das gemeinsam aufnehmen können. Manchmal ist die Aufmerksamkeitsspanne kurz, das erlebe ich auch. Ein kleiner witziger Nebenfakt. Die Aufmerksamkeitsspanne eines erwachsenen Menschen liegt in einem Sekundenbereich. Was würdest du raten, wie viele Sekunden wir aufmerksam zuhören können, ohne in dem Gedanken abgelenkt zu werden? Kannst du mal eine Zahl reinrufen? 40, 14, 25. Also es ist erwiesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne, von der wir wirklich fokussiert zuhören, 8 Sekunden ist. 8 Sekunden. Und es wurde auch untersucht, wie lange die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch ist. Und die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch ist 9 Sekunden. Goldfische haben länger Aufmerksamkeit als du und ich. Deswegen versuchen wir jetzt gemeinsam, einen längeren Text zu lesen. Und der steht da, das heißt, wenn die Gedanken mal weg sind, kannst du die wieder finden. Genau. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel. Aber er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum 3. Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Ich möchte mit dir in den ersten Punkt starten. Und der erste Punkt ist, du brauchst Ruhe. Du brauchst Ruhe. Wir lesen am Anfang der Geschichte steht, Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Was macht Samuel? Antwort steht da schon. Samuel schläft im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Damit du und ich uns das besser behalten können, habe ich dir das mal als Bild mitgenommen. Samuel schläft im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich glaube, Samuel war in seinem Priesterdienst nicht jemand, der einfach nur überhaupt nichts zu tun hatte, das größte meditative Leben hatte, wo er einfach nur auf Gott gehört hat, sondern er hatte Aufgaben, die er tun musste. Er hat zum Beispiel immer wieder Opfer gebracht für das Volk. Die Menschen damals durften es nicht, es durfte nur ein Priester Opfer für Gott bringen. Der Hohepriester durfte sogar ins Allerheiligste gehen und da am großen Versöhnungstag, Yom Kippur, Opfer bringen. Und ich glaube, er hat nicht nur Opfer gebracht, er hat bestimmt auch geholfen, hier und da ein paar Reparaturen zu machen, Zelte instand zu halten, mit Menschen zu reden als Seelsorger, dann die ganz normalen Dinge, die wir alle machen, ja, Zähne putzen, sich irgendwie frisch machen alle paar Tage oder was auch immer. Also ich glaube, sein Alltag war voll, weil warum nutzt Gott die Zeit, wo Samuel schläft, um ihm zu begegnen? Ich glaube, weil Samuel sonst nicht diese Zeit hatte. Deswegen nutzt Gott diese Ruhe, um zu Samuel zu sprechen. Du brauchst Ruhe. Wann hattest du das zuletzt? So wirkliche, echte Ruhe. Also nicht Ruhe, wo du nach Hause gehst, Fernseher anmachst, Netflix guckst, Nachrichten guckst, Zeitung liest, Musik in die Ohren packst, mit Menschen unterwegs bist, sondern wirklich Ruhe. Stille. Einfach mal sitzen und sein und hören. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen, so nehme ich das wahr, Angst vor Ruhe haben. Weil in der Ruhe, in der Stille kommen die Gedanken, vor denen ich gerne wegrenne. Kommen die Momente, denen ich gerne ausweiche. Werde ich mit mir konfrontiert. Mit dem, was ich eigentlich oft nicht wissen möchte. Aber das Ding auch, in dem, wo du still wirst, wirst du nicht nur mit dir konfrontiert, sondern du gibst Gott Raum, zu dir zu sprechen. Du brauchst Ruhe. Jesus lädt selber ein. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Bist du müde? Komm, und ich werde dir Ruhe geben. Bist du gestresst? Komm, und ich werde dir Ruhe geben. Versuchst du immer Erfüllung zu suchen in Dingen, die dir eigentlich nicht gut tun? Komm, und ich werde dir Ruhe geben. Jesus lädt dich ein. Er möchte dir, der mühselig und von seiner Last fast erdrückt, steht in einer anderen Bibelübersetzung, ist, möchte dir Ruhe schenken. Ich habe mir in meinem Alltag vorgenommen, immer wieder Zeiten der Ruhe einzuplanen, wo ich sage, ich werde ruhig. Ich gehe spazieren ohne Kopfhörer im Ohr und sage, jetzt höre ich einfach mal nur auf das, was in mir hochkommt und Gott, was du sagen möchtest. Du brauchst Ruhe. Das ist der erste Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte. Und der zweite Punkt, wenn wir weiterlesen, ist, du brauchst Nähe zu Gott. Wir gucken nochmal in den Text rein. Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Wo schläft Samuel? Im Tempel des Herrn. Du brauchst Nähe zu Gott. Ich habe mal so einen Standort ausgedruckt. Vielleicht kennst du das, wenn du Google Maps oder Apple Karten nutzt. Das ist eine Standortmarkierung. Und dann weißt du, da sollte ich sein. Du brauchst Nähe zu Gott. Vielleicht mal, um dir das besser vorstellen zu können, damals war der Tempel des Herrn zur Zeit von Samuel noch nicht der Tempel, der dann bekannt wurde, der durch Salomo gebaut wurde, sondern der Tempel des Herrn war das Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung, also ein mobiler Tempel. Und hier siehst du mal, wie der aufgebaut war und dann siehst du, wo die Zahl 1 und 2 steht. Das ist der Ort, wo die Lade Gottes war, die Bundeslade. In der Bundeslade unter anderem waren die zwei Steintafeln, also die 10 Gebote drin. Und da wurde gesagt, das ist da, wo die Gegenwart Gottes ist. Da ist Gott. Und da durfte kaum ein Mensch hin, außer einmal im Jahr der Hohepriester, um Gott zu opfern. Und das Spannende war, ein hoher Priester, der hat immer ein Seil an seinen Fuß gebunden bekommen mit einer Glocke dran, damit wenn er in dieses Allerheiligste geht und er sich nicht richtig gereinigt hat und er im Herzen nicht rein war, nach einer bestimmten Zeit die Glocke nicht mehr läutete und die Leute wissen, wahrscheinlich kommt der nicht mehr raus und wir können ihn, den toten Körper, rausziehen. Weil Gott so heilig ist, konnte kaum ein Mensch diesem Gott nahe kommen, weil wir nicht heilig sind. Ich auf jeden Fall nicht. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich vermute, Samuel schlief irgendwo bei den Zahlen 3, 4, 5, 6, 7, also im Vorzelt vor dem Allerheiligsten. So nah, wie Samuel Gott war und da geschlafen hat, konnte ein Mensch Gott fast nicht sein. Ich finde es total spannend, wenn wir uns angucken, wer von euch war schon mal in Jerusalem? Ich war selber noch nie da. Aber in Jerusalem, ein guter Freund von mir war da, ist die Klagemauer. Und unter der Klagemauer ist ein Tunnel. Und dieser Tunnel, der führt dahin, wo der Tempelberg ist und jetzt eine Moschee draufsteht. Und die Juden gehen teilweise in diesen Tunnel rein, an den Endpunkt, wo sie unter dem Tempelberg stehen, wo früher der Tempel war. Weil sie glauben, dass sie so nah wie an dem Punkt Gott nicht sein können. So nah wollen sie Gott sein. Aber das Geniale ist, durch Jesus Christus, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, der deine und meine Schuld auf sich genommen hat, der Tod und Teufel besiegt hat, der wieder auferstanden ist und der eine Wiederherstellung der Beziehung geschafft hat, haben wir eine Nähe zu Gott, die anders niemals möglich wäre. Und das vergessen du und ich, glaube ich, ganz oft. Damals war diese Nähe so schwer. Und diese Nähe zu Gott, das wird deutlich in dem, was Paulus schreibt. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du und ich, wenn du an Gott glaubst, sind Tempel Gottes. Gott ist dir so nah, wie er damals nie näher hätte sein können. Wie genial ist das? Ist dir das bewusst, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Wort spricht und etwas entsteht, der Tod und Teufel besiegt hat, der wohnt in dir. Wir lesen in einer anderen Stelle, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft lebt auch in dir. Stell dir vor, da ist ein Atomkraftwerk und Leute wissen nicht, wie das funktioniert und nutzen nicht die Kraft davon. Also ich bin nicht für Atomkraftwerke, aber da ist eine Kraft drin. Und wenn die nicht verwendet werden würde, damals war es wichtig, dass dadurch Strom generiert werden konnte, dann wäre das verschwendet. Und ich glaube, wir haben vergessen, was für eine Kraft in uns wohnt. Und deswegen brauchen wir diese Ruhe, um wieder in die Nähe zu kommen von unserer Kraftquelle. Der Psalmist, Asaf heißt der, der schreibt einen wunderbaren Psalm, im Psalm 73, Vers 28 steht, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nah zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Dir nah zu sein, ist mein ganzes Glück. Wann hast du das letzte Mal diese Freude gespürt, in der Gegenwart Gottes zu sein? Ich versuche das immer wieder einzubauen in meinen Alltag. Ich setze mich morgens auf unseren 1,20 Meter breiten Balkon, der sehr eng ist. Und ich setze mich hin und wenn es möglich ist, lasse ich die Sonne auf mein Gesicht strahlen. In Schalksmühl ist das nicht oft möglich, aber wenn, dann lasse ich sie auf mein Gesicht strahlen. Und ich mache mir bewusst, dass Gott mich anstrahlt. Und ich werde ruhig und nehme wahr und komme Gott nah. Du brauchst Nähe zu Gott. Wie kannst du das in deinem Alltag einbauen? Und vielleicht denkst du dir, boah, John, ich weiß, das ist alles gut, was du sagst, aber ich bin Mutter, ich habe viel zu tun oder boah, ich arbeite viel, nee, ich habe Enkelkinder und so weiter und so fort. Trotzdem brauchst du Nähe zu Gott. Egal wann, egal wie lang. Wo kannst du diese 5 bis 10 Minuten vielleicht einbauen, um Gott nahe zu kommen? Und wie kann Gott uns näher kommen? Wir gehen weiter im Text und da geht es, du musst lernen, Gott zu hören. Also erstmal brauchst du Ruhe, dann brauchst du die Nähe zu Gott und dann musst du lernen, Gott zu hören. Und der Herr rief den Samuel. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Also, du musst lernen, Gott zu hören. Ich habe dir wieder ein Symbol mitgenommen. Hier ist ein Ohr. Du musst lernen, Gott zu hören. Und wir lesen im Vers 7 vorher, da steht, Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Vielleicht erinnerst du dich an die Stelle ganz am Anfang, wo steht, dass Gott sich nur noch selten Menschen offenbarte. Samuel, der so nah an Gottes Gegenwart lebt und arbeitet, wusste nicht, wie Gott sich anhört. So ist es doch auch bei dir und mir. Wir glauben an diesen Gott. Vielleicht hast du dich für Jesus entschieden und bist leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus, deinem Rabbi, deinem Lehrer. Aber vielleicht folgst du ihm auch nach und du weißt gar nicht, wie er sich anhört. Weil du ihm nachfolgst, weil deine Eltern ihm nachgefolgt sind. Weil du ihm nachfolgst, weil man das halt so macht. Weil du im Gottesdienst bist, weil das halt immer so gemacht wurde. Aber vielleicht hast du noch gar nicht diese Stimme deines Abbas, deines Vaters gehört. Und Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Muss noch einer, jetzt habe ich dich gespoilert. Vielleicht kannst du das nochmal, wenn wir hier reingucken, steht, und der Herr rief Samuel, da kam der Herr und trat herzu. Das ist die abgekürzte Version, weil wenn du vorher liest, haben wir ja gelesen, dass Samuel dreimal geweckt wurde von Gott. Und dreimal rennt Samuel zu Eli, weckt Eli und sagt, Herr, hast du mich gerufen? Eli, ein bisschen verdattert, wacht auf und sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Dreimal geht das hin und her. Ich weiß nicht, wer von euch noch arbeitet. Wer hat einen Wecker und stellt den auf Schlummern am Morgen? Einmal Schlummer. Wer kennt die Schlummerfunktion beim Wecker? Ja, meine Frau leider auch. Ich mag das gar nicht. Und meine Frau, die steht, ich stehe morgen um 6.30 Uhr meistens auf in der Woche. Meine Frau auch, aber sie stellt ihren Wecker schon um 6.05 Uhr und dann schlummert es 9 Minuten, geht der Wecker wieder an. 9 Minuten, geht der Wecker wieder an. Und ich schlafe ein und wach auf und ich will nur schlafen. Ich glaube, so ähnlich hat sich vielleicht Eli gefühlt, als dann der Samuel immer wieder zu ihm kam und sagt, hast du mich gerufen? Nein, ich war es nicht, geh wieder schlafen. Ich weiß nicht, wie genervt ich gewesen wäre. Aber das Spannende ist, Eli, obwohl er vielleicht müde ist, versteht irgendwann, Samuel wird nicht von mir gerufen, sondern der Herr ruft Samuel. Und Samuel oder Eli sagt dann zu Samuel, wenn der Herr dich nochmal ruft, dann sag zu ihm, rede, denn dein Knecht hört. Und als Samuel das macht, da sagt Samuel, rede, denn dein Knecht hört. Aber eigentlich sagt der Eli, rede, Herr, dein Knecht hört. Also da ist so eine Höflichkeitsform. Eli sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. Wenn du den Gott deiner Vorfahren hörst, sprich ihn mit Herr an. Aber Samuel kennt diese Redewendung vielleicht noch nicht bei Gott. Und vielleicht auch in der Aufregung sagt er nicht, rede Herr, denn dein Knecht hört, sondern rede, dein Knecht hört. Gott ist zum Glück kein eingebildeter Gott und sagt, jetzt hast du mich nicht Herr genannt, ich habe doch nichts mehr zu sagen, sondern Gott ist ein Gott, der dir nahe kommt, auch wenn du nicht in der Form bist, wo du denkst, jetzt bin ich perfekt. Wie oft geht es dir und mir so, dass wir denken, wir können nur Gott dann begegnen, wenn wir einen bestimmten Standard erreicht haben. Vielleicht hast du Mist gebaut und genau an dem Punkt, wo du Mist gebaut hast, rennst du weg von Gott. Das ist ein ganz altes System. Adam und Eva haben das genauso gemacht. Sie haben von der Frucht gegessen und was machen sie? Sie rennen nicht zu Gott, sie rennen weg von Gott. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn Adam und Eva von der Frucht gegessen hätten und sich nicht versteckt hätten vor Gott, sondern zu ihm gegangen wären. Wir werden nie erfahren, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre. Aber so oft machen wir das. Du und ich, wir machen etwas und wir rennen weg von Gott. Aber wir dürfen rennen zu Gott. Und er sagt, rede, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Und es ist krass, was er sagt. Ich glaube, dass du und ich das hören müssen, wie Gott redet. Und wenn wir es lernen zu hören, dann können wir bestimmte Methodiken anwenden. Und eine Methodik werde ich dir am Ende der Predigt zeigen. Vielleicht kannst du die dann in die Praxis umsetzen. Eine Methodik, die ich im Alltag immer mal wieder verwende, ist die Methodik, vielleicht haben einige von euch so ein Armband, What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Aber umgedichtet, nicht was würde Jesus tun, sondern was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Weil was würde Jesus tun, was würde ein Mensch tun, der vor 2000 Jahren gelebt hat, als es noch keine Smartphones gab, der Single war, der keine Kinder hatte? Und ich frage mich, Jesus, wie würdest du leben, wenn du ein Jugendpastor 2024 wärst, der verheiratet ist, keine Kinder hat und in der Gemeinde arbeitet? Meine Frau und ich, vielleicht kennst du das als Verheirateter oder Mensch in einer Beziehung oder Mensch mit Freundschaften, vielleicht kennst du es auch nicht, aber meine Frau und ich, wir streiten manchmal, ja? Und dann gibt es manchmal Momente, wo ich denke, boah, was, dieses Ich in mir, was super angespannt ist. Und dann frage ich manchmal, Jesus, was würdest du tun, wenn du ich wärst? Und dann kommen mir ganz andere Gedanken als Johns Gedanken. Weil meine Gedanken wären nicht so liebevoll meiner Frau gegenüber. Also ganz, ganz spannend, das zu erleben, wie Gott ist, wenn wir lernen, ihn zu hören. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, wenn du ruhig wurdest, Gottes Nähe gesucht hast und ihn gehört hast, kommt noch ein folgender Schritt, nämlich dann brauchst du Mut. Und ich habe dir das mal mitgebracht in Form von einem wunderschönen Bizeps hier, der sagt, Mut brauchst du auf jeden Fall für das, was du tust, die Kraft, die du brauchst. Nämlich als Samuel hört, wie Gott zu ihm redet, sagt Gott Folgendes. Aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Und er, also Eli, sprach, wie lautet das Wort, das er, der Herr, zu dir geredet hat? Verbirg es doch nicht vor mir. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, also Eli, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Die Offenbarung, die der Herr Samuel gibt, ist, dass er sagt, dass Elis Priesterschaft aufhören wird. Eli und seine ganzen Kinder und Kindeskinder werden sterben, werden ausgelöscht. Für das, was die beiden Söhne getan haben, nämlich den Tempel des Herrn und somit den Herrn entehrt. Und das ist eine krasse Nachricht. Und es braucht Mut. Samuel ist quasi der Schüler von Eli gewesen, jahrelang. Und er sagt jetzt seinem Lehrer, deine Zeit ist vorbei. Und was ich bewundernswert finde, ist, wie Eli darauf reagiert. Er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Puh, das ist krass. Aber trotzdem brauchst du Mut, erstmal auf diesen Eli zuzugehen mit der Nachricht, die Samuel gehört hat. Wer von euch kennt sich in der Psychologie ein bisschen aus? Kann ich einmal kurz die Hand heben? Nicht schlimm. Es gibt in der Psychologie etwas in der Transaktionsanalyse, das nennt sich die Ich-Zustände. Also die Ich-Zustände, das bedeutet, du und ich, wir bestehen aus drei Ich-Zuständen. Es gibt einmal das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Ja, das Eltern-Ich ist eher aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt das kritische Eltern-Ich und das fürsorgliche Eltern-Ich. Kennst du bestimmt von deinen Eltern. Ich weiß nicht, ob du eher kritische oder fürsorgliche Eltern hattest. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Das ist die Verbindung aus Kind-Ich und Eltern-Ich und im reifen Stadium. Und dann gibt es das Kind-Ich. Das Kind-Ich ist aufgeteilt in drei Ich-Zustände. Es gibt das rebellische Kind, es gibt das angepasste Kind und es gibt das freie Kind. Und wenn Claudi und ich, also meine Frau und ich, streiten, werde ich zum rebellischen Kind. Und dann werde ich so einer sagen, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich gehe raus aus meinem Haus, gehe spazieren und sage zu Gott, boah, die Claudi, die nervt mich so sehr. Und oh, das geht mir so auf den Keks, ey. Und was Gott macht ist, er hört dem rebellischen Kind John zu und dann nimmt er diesen rebellischen Kind John in den Arm, holt ihn ins Erwachsene herein und das Doofe ist, er verändert mein Herz. Ich gehe raus, sauer auf meine Frau und merke, okay Gott, ja, da sind Sachen, da bin ich auch nicht ganz im Reinen gewesen. Und dann brauche ich Mut. Gehe ich nach diesem Spaziergang nach Hause und gehe zu meiner Frau und erwarte, dass sie sich entschuldigen soll? Oder gehe ich nach Hause zu meiner Frau in einer anderen Haltung und sage, Schatz, es tut mir leid, dass ich so zu dir war, dass ich das und das gesagt habe. Das braucht Mut. Wenn du Ruhe findest, Gott nahe kommst, ihm hörst, braucht es Mut zu tun, wenn er zu dir spricht. Und er wird zu dir sprechen, weil wir einen lebendigen Gott haben, der dir nahe kommen möchte. Das sind die vier Punkte, die ich dir für heute mitgeben will. Der erste Punkt ist, du brauchst. Sehr schön. Der zweite Punkt ist, du brauchst. Zu Gott, richtig. Der dritte Punkt ist, du musst, richtig. Und der vierte Punkt ist, Jawohl, sehr, sehr gut. Vielleicht hätte ich Lehrer werden sollen, Martin. Der letzte Punkt, den ich dir nochmal mitgeben will, ist, was der Gott zu Josua sagt, als Josua berufen wird. Gott sagt zu Josua: Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das Schöne ist, wenn du diese Schritte befolgst, hält Gott sich nicht raus aus deinem Leben. Er ist dir nah, er geht mit dir überall, wo du hingehst. Er lässt dich nicht allein. Ich möchte mit dir jetzt eine kleine Herausforderung machen. Und diese Herausforderung nennt sich Gott zuhören. Wir werden jetzt 2 oder 3 Minuten der kompletten Stille haben. Und ich möchte dich einladen zu sagen: Gott, was möchtest du mir sagen? Und dann wirst du ruhig. Vielleicht hörst du, wie Gott zu dir spricht. Vielleicht hörst du gar nichts. Vielleicht werden deine Gedanken laut. Was ich dir sagen möchte: Wenn Gott zu dir spricht, dann sind das keine verurteilenden oder negativen Gedanken. Das bist oft du. Gott ist kein Gott, der verurteilende Gedanken hat. Im Alten Testament steht, der meine Gedanken sind gut. So viele Gedanken. Im Psalm 139 steht, deine Gedanken über mich sind so viele. Wie könnte ich sie jemals zählen? Wenn du Ermutigungen hörst, die nicht wie dein Herz sind, dann kannst du ziemlich stark davon ausgehen, dass es Gottes Reden in deinem Leben ist. Ich lade dich ein, ruhig zu werden, Gott die Frage zu stellen: Was möchtest du mir sagen? Und auch wenn du nichts hörst, heißt es nicht, dass er dir nicht nah ist. Manchmal müssen wir erstmal wieder lernen, seine Stimme zu hören. Und Gott, ich lade dich ein, durch deinen Sohn Jeschua, den Retter, und durch deinen Geist zu uns zu reden. Und wir wollen hören. Ich weiß nicht, ob dir ein Gedanke gekommen ist. Es war eine kurze Zeit, vielleicht hat sie sich auch endlos lang für dich angefühlt. Ich glaube, wenn wir ruhig werden, gibt es immer diese 2 Möglichkeiten. Ich möchte dir Mut machen, dass wenn du vielleicht was gehört hast und es ein Auftrag ist, dass du das umsetzt. Das ist nämlich der Punkt, an dem es oft scheitert. Wir gehen in Gemeinde am Sonntag, wir hören etwas, es bewegt uns und morgen haben wir es wieder vergessen. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, da ist was auf deinem Herzen, da hat Gott zu dir gesprochen, dass du jetzt Schritte gehst auf ihn zu oder auf den, der dir auf dem Herzen gelegt wurde oder auf die Idee, den Gedanken. Und wenn du nichts gehört hast, dann mach dir keine Sorgen. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht unendlich liebt. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter und er hat Freude an dir und er verlässt dich nie. Danke, Jesus.